Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
Moin und herzlich willkommen zur Wiederkehr aus dem Winterschlaf. Der HSV Insight Fanclub-Podcast meldet sich zurück und ihr wisst, ich mache das hier nicht alleine, weil wenn ich jetzt hier einfach eine Stunde lang alleine ins Mikrofon rede, dann würdet ihr alle wahrscheinlich nicht zuhören. Und daher sitzt mir gegenüber der Mann mit den schönsten Haaren, auch nach der Winterpause. Moin Max.
Moin Nils und moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, ich freue mich, dir wieder virtuell gegenüber zu sitzen.
Um es mal mit weltbekannten Worten zu sagen, schauen wir mal, was wird.
Schauen wir mal, ja. Also ist ja ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit. Und deswegen.
Das werden wir heute mal besprechen. Ihr habt letzte Woche die Folge online gehört, beziehungsweise am Wochenende, die Folge online bekommen vom Videopodcast mit Muchel und Gato. Falls ihr da noch nicht reingehört habt, macht das auf jeden Fall nochmal, das lohnt sich. Und wenn ihr ganz, ganz lieb seid, dann lasst ihr einen Daumen nach oben, ein Abo und natürlich auch euren View auf dem Video auf YouTube. Wir haben ja versprochen, auf YouTube ein bisschen Besserung walten zu lassen und es intensiver zu nutzen. Und da würdet ihr uns natürlich jetzt gut bei weiterhelfen. Ja, es ist aber nicht nur bei uns hier so mit dem Content-Format wie dem Videopodcast vieles passiert, sondern natürlich auch beim HSV und darüber wollen wir reden. Wir können ja vielleicht anfangen sonst einfach mit dem Wintertrainingslager einmal nochmal kurz.
Ja, oder? Können wir machen.
Also zwei Testspiele gegen Eindhoven und Zürich, glaube ich, wenn ich mich nicht
erinnere. Richtig, korrekt. Also eigentlich hatten wir ja drei, weil wir zweimal gegen Eindhoven gespielt haben.
Stimmt, wegen der roten Karte in der ersten Halbzeit. Übrigens auch kurios, ne? Also der HSV hat, der Gegner des HSV hat da in dem Spiel eine rote Karte in der ersten Halbzeit bekommen und der HSV hat gesagt, wir möchten gerne 11 gegen 11 testen. 12 gegen 12, ja, wahrscheinlich. 11 gegen 11 testen. Und da das regeltechnisch nicht möglich war, wurde das Spiel dann nach 45 Minuten abgebrochen und ein zweites Testspiel mit weiteren 45 Minuten angesetzt. Und so konnte das Spiel dann 11 gegen 11 zu Ende geführt werden. Finde ich sehr gut. Zeigt auch, dass man beim HSV jetzt nicht einfach da plakativ auf das Ergebnis guckt, sondern wirklich sagt, es ist ein Test. Wir wollen hier Sachen ausprobieren und wollen gucken, wo wir stehen. Und ich muss sagen, ich war positiv angetan von beiden Leistungen in beiden Spielen.
Ja, ich auch. Wobei man natürlich auch immer so ein bisschen ausklammern muss. Es ist Testspiel. Du weißt nicht, wo liegt der Fokus des Trainers irgendwie drauf. Und ja, deswegen, also ist immer so ein bisschen eine Wundertüte. Aber von den nackten Zahlen liest sich das erstmal sehr gut.
Ja, ich finde, es sah auch gut aus. Also ich weiß nicht, hast du die Spiele geguckt?
Zumindest die beiden Spiele gegen Eindhoven oder die 90 Minuten gegen Eindhoven habe ich geguckt. Okay.
Ja. Also ich fand es auch beide sehr, sehr ordentlich. Also ich fand die Spiele beide gut, die Leistung war gut und am Ende das 2-2 jeweils ist schon völlig in Ordnung. Dann kam danach die erste Neuverpflichtung seitens des HSV. Und zwar Masaya Okugawa. Vom FC Augsburg ausgeliehen, soweit wir wissen, ohne Kaufoption, glaube ich, ne?
Genau, bis Sommer. Wobei spekuliert wird, dass der HSV wohl doch eine Kaufoption hätte. Da ist aber nichts bestätigt und auch eine Summe gibt es da nicht, die bekannt wäre.
Ja. Okugawa, ich habe es nicht kommen sehen, Okugawa. Also zumindest nicht von Beginn an. Also klar, Katterbach war irgendwie jetzt natürlich immer in der Schwebe, natürlich aufgrund der ausgelaufenen Leihe nach Hamburg. Aber Okugawa hatte ich jetzt auch so gar nicht auf dem Zettel vorher. Also ich bin aber dennoch dann so, wenn man sich den Jungen so anguckt, so die Werte oder auch im Training, würde ich schon sagen, er ist eine Verstärkung auf jeden Fall auf dem Flügel.
Ich habe die Verpflichtung wirklich, wirklich nicht kommen sehen, weil ich die Position auch so ein bisschen, ja, ich meine, man hat gehört, der HSV guckt da nach einer Verstärkung. Dass es jetzt auch der Spieler geworden ist, überrascht mich doch sehr, weil ich finde, Dompe hat sich schon im Trainingslager abgezeichnet, hat seine Hüftprobleme wohl überwunden. Königsdörfer kommt demnächst vom Afrika-Cup wieder. Ghana hat sich da, ist da ausgeschieden in der Gruppenphase. Nach dem zweiten Spieltag steht das schon fest. Und ansonsten mit Jatta verlängert. Öztunali hast du da ja theoretisch auch noch. Mhm. Ja, und deswegen habe ich den Transfer nicht so richtig kommen sehen. Ich fand ihn bei Bielefeld sehr, sehr gut. Und bei Augsburg kam der ja gar nicht zum Zug aufgrund seiner Verletzung. Einen Spieler dann auch so, ja, direkt irgendwie mehr oder weniger nach einer Verletzung zu holen. Ja, gut, mit der Laie machst du vermutlich nichts verkehrt, auch wenn er dann halt am Ende nicht zündet. Aber irgendwie waren da für mich viele Fragezeichen dahinter.
Ja, also ich glaube schon, dass es uns weiterhilft, durchaus, weil einfach der Konkurrenzkampf kaum da ist. Ne? Also Dompe hat sich im Trainingslager auf jeden Fall stark gezeigt. Bakary Jatta ist so sowieso immer zwischen Maschen und Maschsee, wie Tim Walter so gerne gesagt hat. Aber beide haben halt nicht so wirklich Druck von Öztunali und auch nicht von Königsdörfer, finde ich zumindest. Und gut, jetzt ist Ludo wieder da. Das heißt, Emanuel Ferrei könnte vielleicht auf die beiden Außenspieler ein bisschen Druck machen, aber ist eigentlich nicht die richtige Position. Und ich glaube schon, dass der Konkurrenzkampf das Geschäft da auf jeden Fall belebt in dieser Sache. Du hast es gerade schon gesagt, Vertragsverlängerung von Bakary Jatta bis
29.
Ja. Und gleichzeitig auch noch Bilal Yacinkaya, der verlängert hat, und Otto Stange, beides Nachwuchstalente des HSV. Und ich hoffe eigentlich, dass Bilal noch ein bisschen Druck machen kann, vielleicht. Ja, also wenn das nur im Training ist, durch irgendwelche Aktionen, dass er einfach den anderen Jungs zeigt, so, ne, strafft euch mal. Aber im Grunde haben wir ja eine ganz, ganz andere Achillesferse.
Ja, und vor allen Dingen, also 16 und 17 sind die beiden ja, Stange und Yacinkaya. Und deswegen, also die sind halt irgendwie im Optionskader so, wenn sich mal vielleicht einer verletzt oder so, oder wenn wirklich mal einer nicht performt über Wochen, Monate hinweg. So, aber ich sehe die jetzt auch in erster Linie nicht dazu da, um da jetzt irgendwie den gestandenen Profis da Druck zu machen.
Nee, also jetzt nicht auf die Startelf-Position, aber zumindest leistungstechnisch sich weiter reinzuhängen, so, weißt du? Wenn der Bilal auf einmal dem Bakary Jatta im Training da beim Wettlaufen den Rang abläuft, dann sollte sich Bakary Jatta vielleicht mal Gedanken machen, so nach dem Motto, weißt du so? Also ich glaube schon, dass jeder Spieler im Kader den Konkurrenzkampf eigentlich auch ein bisschen hochhält. Das tut dem Ganzen, glaube ich, gut. Und desto jünger, desto besser. Und dann werden die auch besser an die Mannschaft noch rangeführt, ne? Ja, Achillesferse, Innenverteidigung, hat sich jetzt noch nichts getan. Da gibt es ein Gerücht, das jetzt schon seit, weiß ich nicht, drei Wochen?
Ja, circa 3 Wochen.
Durch die Gegend geistert, wobei man ja da auch hört, dass der Spieler eine ganze Stange Geld kosten soll. Und die Rede ist von Sima, ich weiß gar nicht, ob man den Sima oder Zima spricht, ist eigentlich auch egal, ne? Sagen wir mal Sima, der aktuell noch für den FC Torino spielt. Oder? Ja.
Ja.
Korrekt. Und da wird aktuell davon ausgegangen, in den italienischen Medien, dass der Junge zum HSV wechselt. Wahrscheinlich mit Kaufoption. Turin möchte gerne mit dem Spieler noch Geld machen und eigentlich mindestens das, was sie vor zwei Jahren bezahlt haben. Ich glaube, das waren knapp 6 Millionen.
2021 für 5,9 Millionen, ja, also rund 6 Millionen.
Und das wäre natürlich für den HSV jetzt aktuell einfach zu viel, aber eine Laie mit Kaufoption, wenn man den Aufstieg erreichen sollte, wäre meiner Meinung nach genau der richtige Deal für den HSV. Du hast den Spieler jetzt da, kannst ihn dir angucken, kannst ihn in die Mannschaft integrieren, und wenn du es schaffst, aufzusteigen und der Spieler auch seine Leistung zeigt, dann sind 6 Millionen für einen Innenverteidiger in der ersten Liga auf jeden Fall super. Und dann kommt noch Mario Vuškovic ja hoffentlich wieder. Dennis Hatzikadunic wird ja dann den HSV verlassen im Sommer, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass da nochmal so eine Laie zustande kommt. Dafür hat er meiner Meinung nach nicht gut genug performt. Ist ein bisschen hinter seinen Erwartungen geblieben. Gut, vielleicht schafft er das auch noch, vielleicht kommt er da jetzt hin. Und da schlägt sich ja schon fast wieder der Kreis zum Schalke-Spiel und zur Defensivleistung des HSV.
Die gegen Schalke wirklich gut war. Also ich war ein bisschen überrascht, dass wir doch recht defensiv eigentlich gespielt haben, das hinten raus sehr clever gemacht haben, auf Konter gewartet haben, nach dem 2-0. Und man muss natürlich auch sagen, dass wir auch das nötige Spielglück auf unserer Seite hatten in den richtigen Aktionen. Ich weiß, du warst ja am selben Tag morgens noch in der Elbe. Das war die Elbe, oder?
Es war die Elbe, ja. Okay. In die Weser wäre ich nicht gegangen.
Ja, das hätte ja auch keine Ahnung, was sein können. hätte ja auch die Alster sein können, theoretisch. Ja, war die Elbe. Und für alle, die es nicht mitgekriegt haben, der Nils war, ja, Eisbahn ist ja zu viel gesagt, aber der hat sich entschlossen. Ja, hat sich entschlossen für die. da muss ich gleich nochmal was zu dem Video übrigens sagen. War in der Elbe für den guten Zweck. 30 Euro hat er geholt für Engel auf den Straßen.
Für die Engel in den Straßen, genau. Unser Obdachlosenhilfeprojekt von Freunden von uns wird es geführt. Ich habe da jetzt ganz, ganz lange mitgemacht. Ich schaffe es jetzt leider aktuell oft nicht mehr unbedingt dahin, aber versuche trotzdem dann zu unterstützen. Beim Verteilen bin ich jetzt lange nicht mehr dabei gewesen, aber da haben wir es uns nicht lumpen lassen. Wir hatten Luca dabei, ne? Den kennt ihr ja auch schon, 3 Meter groß, 20 Zentimeter breit, muss beim Duschen hin und her springen, damit er nass wird. Der Junge war auch dabei und meine Mutti war auch dabei. Und dann waren wir zu dritt da in der Elbe, Lufttemperatur 1,4 Grad und Wind. Es war echt windig. Also der Wind war schlimmer als die Temperatur an sich. Und dann hatten wir 0,4 Grad Wassertemperatur. Und das war schon fast eigentlich gerade ein Video hochgeladen. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Da erzähle ich dann auch, wie es sich anfühlt an den Beinen und an den Füßen. Und so viel kann ich sagen. Ich bin nicht in die Hose gekommen, weil die Füße sofort so tot sind. Die sind sofort taub mit den ersten 2 Schritten, dass du nicht weißt, also ich hatte Angst, ich breche mir den Zeh irgendwie so, weißt du, total abgefuckt, du spürst nichts von den Füßen. Die Oberschenkel hast du dann auch nicht mehr gespürt, die haben gekribbelt, aber das ging. Also sobald du drin warst, der Oberschenkel, der ist sofort so taub, da tut dir gar nichts mehr weh, also frierst du auch nicht. Das war schon krass.
Ja, war aber schon spannend. Zehe alle noch dran.
Gut fürs Immunsystem. Aber du wolltest was zu dem Video sagen, was ist dir denn, also erzähl mal.
Zwei Sachen. Also erstens, wie der Luca da ganz am Anfang dann da durchs Bild läuft, Richtung Wasser.
Und dann nicht reingeht.
Und dann wieder kommt, dachte ich so, hä? Aber für mich der richtige Fragenzeichen-Moment war dann, als du rausgelaufen bist, nochmal umgedreht bist, die Badeschlappen ausgezogen hast, warum auch immer du nicht mit denen ins Wasser wolltest, um dann dich doch ins kühle Nass zu trauen.
Ich habe tatsächlich gedacht, scheiße, wenn ich jetzt mit den Dingern ins Wasser laufe, dann kriegst du ja Wasser zwischen Schuh und Fuß. So, wenn du da jetzt so reinrennst, ja, und dann ist da durch das Gummi, was sich so nach unten biegt, hast du dann ja so einen Widerstand und dann rutschen dir locker die Schlappen weg. Und da hatte ich einfach keinen Bock drauf, also habe ich schnell die Schlappen ausgezogen.
Okay, das hat mich ein bisschen irritiert.
Ich bin ja dann sogar nochmal rausgelaufen, denn Luca ist ja vorgerannt, ist dann, nachdem er mit dem großen Zeh drin war, kurz stehen geblieben und hat sich nochmal um die eigene Achse gedreht. Da war ich schon bis zum Bauchnabel dann im Wasser. Und ich musste dann nochmal rauslaufen und Luca ins Wasser schieben, weil er draußen stand und sagte, ich geh da nicht rein, Krüger, ich geh da nicht rein. Ich geh da nicht rein. Ich sagte, doch, du gehst da rein. Und dann habe ich ihn reingeschoben. Und das Problem ist nur, Lukas Gürtellinie ist woanders als meine. Das heißt, als Luca dann bis zur Gürtellinie im Wasser war, da war bei mir schon die Brust unter Wasser sozusagen. Und das war dann schon spannend. Also ich war sogar zweimal drin, hat aber nur einmal 30 Euro gegeben. Macht aber nichts. Am Ende waren es 9.300 Euro für unsere Obdachlosenhilfe. Und da kann man sagen, also diese Spende wird komplett dafür genutzt, dass wir im Idealfall für die Anschaffung von Essen zum Beispiel, wir kochen ja auch, oder die Damen bei uns, die kochen, dann für die Jungs und Mädels auf der Straße, die haben drei Herde in der Wohnung stehen. Ich weiß gar nicht, ob die noch bei Gabi stehen. Drei Herde in der Küche und da wird dann morgens frisch meistens Suppe oder was. Irgendwas, was natürlich auch gut für die Jungs ist, die Zahnprobleme haben. Wird dann Suppe gemacht und die Einkäufe werden dann beispielsweise davon bezahlt oder wenn wir dann doch mal irgendwie gerade keine Zelte haben und es ist arschkalt draußen, dann wird auch mal das eine oder andere Zelt auf eBay vielleicht irgendwo ersteigert oder so. Also das geht alles direkt in die Obdachlosenhilfe. So, genau.
Starke Summe, mit der man sicherlich dort einiges machen kann. Krass, dass es dann doch so viel geworden ist, aber der Strand sah auch gut gefüllt aus. Und,
ja, das Ding ist beim Eisbaden gegen rechts, also ich finde es ja gut, sich gegen rechts aufzulehnen, ja, gar keine Frage, aber beim Eisbaden gegen rechts waren 700 Leute. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn für einen guten Zweck, wo Geld gespendet wird, dann vielleicht auch 700 Leute da gewesen wären. Ja? Also gegen rechts Eisbaden ist im Endeffekt nur ein Signal, ein wichtiges Signal, keine Frage, versteht mich da um Gottes Willen nicht falsch. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass noch mehr Leute da gewesen wären, weil das war eine super einmalige Chance. Jetzt am Freitag ist zwar nochmal Eisbaden, aber da bin ich leider nicht da. Ich bin nicht in Hamburg. Und ja, ich hätte mich natürlich gefreut, wenn es ein bisschen mehr noch gewesen wären. Aber gut, wir wollen uns auch nicht da irgendwie jetzt undankbar zeigen. Das soll es auch nicht sein. Wir sind trotzdem alle sehr, sehr dankbar für die Summe, die zusammengekommen ist, weil wir halt komplett auf privater Zeit und privaten Spenden und privaten Kosten das alles machen. Wir werden da nicht irgendwie unterstützt von der Stadt oder sonst irgendwas. Und von daher ist es für uns schon eine großartige Summe.
Das auf jeden Fall, was natürlich auch irgendwie gesondert eine Schweinerei ist, dass die Stadt da nicht irgendwie auch ein bisschen mit. Aber gut, das sind natürlich ganz andere Themen.
Ich
will
eine schöne Geschichte erzählen. Die erzähle ich jetzt noch schnell. Ich war 2017 oder 18 mal beim Herrn Schweizer. Herr Schweizer war Stellvertreter der Melanie Leonhardt, die zu der Zeit die Oberste da war für Familie und Soziales. Und die hatte dann den Termin mit mir an ihren Marcel Schweizer da verwiesen. Und dann saß sie nachher da und wir haben uns unterhalten. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja gut, okay, was können Sie denn jetzt für uns tun? Ja, ich kann Ihnen Flyer mitgeben. Ich sage, okay. Flyer nehmen wir schon mal, ist besser als gar nichts. So, ja? Gut, wenn es nichts anderes gibt, dann machen wir das. Ich mich dann irgendwie eine Woche später oder so nochmal gemeldet bei ihm. Ich sage, Mensch, hier, Herr Schweizer, danke nochmal, ne, für das Treffen, für Ihre Zeit. Wie sieht's denn aus? Wann kriegen wir denn die Flyer? So, und dann hat er gesagt, naja, die, wir haben aktuell keine mehr. Ich sage, okay, und bis wann können Sie neue drucken? Ja, aktuell gar nicht, weil wir sind zu dicht am nächsten Haushaltsjahr. Und da habe ich dann gedacht, so, boah. Also gut, die Leute frieren natürlich nicht bis zum nächsten Haushaltsjahr, auf gar keinen Fall. Und es geht den Menschen auf der Straße auch nicht schlecht bis zum nächsten Haushaltsjahr, weil das weiß man ja. Ne? Also ist schon krass, dass dann die Politik dann nicht mehr in der Lage ist, irgendwie für, weiß ich nicht, 200 € oder so Flyer zu drucken.
Ja, verrückt. Da muss auch gespart werden. Wo nicht gespart werden muss, ist beim HSV. Kriegen wir mal die Kurve zurück zum Auswärtsspiel, ja. Dass du dann vor dem Fernseher geguckt hast. Ich war wie immer im Stadion vor Ort und ja, es
also erzähl die erste. Mal, wie war Anreise und so? Gästeblock, gab es da irgendwas oder war das alles Chico?
Nee, das war alles Chico. Also angereist mit dem Auto, super durchgekommen, kurz vor Hamburg, am Elbtunnel ein bisschen gestanden. Da haben sie irgendwie ein oder zwei Röhren dicht gemacht.
Ja.
Das staut sich dann da halt ein bisschen, irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde länger gewartet. Ansonsten überragend durchgekommen, frühzeitig am Stadion gewesen und ja, einmal rumgelaufen, draußen keine besonderen Vorkommnisse. Was ich ganz interessant war, dass der Stehbereich um 18 Uhr aufgemacht hat für die Gästefans. Und das Stadion an sich um 18:30 geöffnet hat. Für die Sitzplatz, also für die Gäste mit Sitzplatztickets und für alle anderen, praktisch für den Heimbereich im Stadion, haben die um 18:30 aufgemacht und für den Gästesteher schon um 18 Uhr.
Spannend, weil im Vorwege hatte ja der Ordnungsdienst oder hatten Ordnungsdienst und Polizei ja die HSV-Choreo verboten.
Die Polizei, also der Verein Schalke 04 hatte die hatte das okay gegeben. Ich glaube, die Feuerwehr auch. Und nur die Polizei hat abgelehnt.
Das muss man sich mal vorstellen, dass das abgelehnt wird. Und trotzdem machen sie dann eine halbe Stunde früher auf. Vielleicht für die Kontrollen, um die Kontrollen besser durchführen zu können oder so. Und nicht, also keine Ahnung.
Ich weiß natürlich nicht.
Am Ende gab es ja kein Pyro der HSV-Fans im Stadion.
Auch nicht der Schall.
Also der Polizei ist aufgegangen. Also völliger Quatsch von der Polizei. Also sorry, da muss man mal die Verhältnismäßigkeit sehen. Und die ist da meiner Meinung nach überhaupt nicht gegeben. Hansa Rostock, weißt du, ich weiß nicht, ob die auf St. Pauli, bevor sie da alles auseinandergenommen hatten, ob die da ein Verbot hatten von Fanmaterial. Ich wage es stark zu bezweifeln. Und aber da kann man einfach auch mal sehen, dass die Polizei zeigt sich halt dann da doch auch mal von ihrer schlechten Seite. Ja, im Endeffekt, klar, kann man jetzt sagen, die haben das aus Sicherheitsgründen verboten, ist doch okay. Aber im Grunde erschaffst du damit als Polizei ein Problem, das es nicht gibt. So, weil die Polizei steht ja nicht selbst am Eingang und kontrolliert die Gästefans. Das machen die Ordner von bei uns in Hamburg, wisst ihr alle, Power. Ich weiß gar nicht, wer das in Gelsenkirchen macht, aber ist im Endeffekt auch egal. Es macht nicht die Polizei. Und alle Gegenstände, die nicht ins Stadion dürfen, die aber versucht werden mit reinzubringen, werden nie gefunden werden. Also zu sagen, ja, wir haben Angst, dass die Fans des Hamburger Sportvereins hier Pyro zünden und deshalb verbieten wir eine ganze Choreo, weil die sich da drunter verstecken. Also, weiß ich ja nicht.
Vor allen Dingen die Begründung, also ich finde, du kannst ja drüber diskutieren, ob das gut ist oder nicht, dass du eine Choreo halt ablehnst oder nicht, ja. Da mag es gegebenenfalls manchmal Brandschutzbedenken etc. geben. Ja, okay, alles schön und gut. Allerdings hat mich hier in dem Fall besonders die Begründung halt gestört, weil halt gesagt worden ist, aufgrund dessen, dass andere Vereine die Choreografien als Gäste in der Veltins-Arena, ist das bei Veltins-Arena, genutzt haben, ja, verbieten wir das jetzt dem nächsten Verein. Und das finde ich halt blöd. Ja, das ist wie in, ja, das ist wie, keine Ahnung, in der Schule oder wo auch immer drei Leute vor dir haben irgendwas gemacht und du bist dann derjenige, der bestraft wird, dann ist es so, ja, gut, was kann denn halt der jetzt dafür, der jetzt zufällig um die Ecke kommt? Wenn man jetzt irgendwie gesagt hätte, okay, aufgrund von Fehlverhalten der HSV-Fans bei den letzten Auftritten in Gelsenkirchen, dann hätte ich das irgendwie nachvollziehen können. Aber so zu sagen, so, ja, weil sich andere mal daneben benommen haben, wird jetzt auch der nächste Verein bestraft oder wird jetzt halt der nächste Verein bestraft dafür. Das finde ich halt nicht korrekt. Da wehrt sich dann mein Gerechtigkeitssinn einfach dagegen.
Ja, ich finde es, Ich finde es halt bezeichnend, ja, weil in dem Fall ist es jetzt keine grobe Gewalt, die von der Polizei ausgeht, aber irgendwie ist es halt doch Gewalt. Also, weil sie mit Gewalt ausüben, dass wir etwas nicht machen dürfen, weil andere irgendwas getan haben. Und weiß ich nicht. Also, ich halte da nichts von. Und ich finde damit, man weiß ja, was passiert, wenn die Gruppen Ultras und Polizei aufeinander geraten. Ja, das ist halt selten friedlich. So, das weiß man. Und ich verstehe nicht, warum man dann da so eine Geschichte schnürt, die nicht mal wirklich schlüssig ist und die dann auch noch eher dazu beiträgt, dass natürlich auf der Gegenseite, nämlich auf der Fanseite, gesagt wird, ey, wisst ihr was, zeigen wir es euch erst recht. So.
Ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, jeder, der von dieser Nachricht mitbekommen hat, dem war halt klar so, aha, okay, dann halt vermutlich jetzt erst recht.
Ja, ja.
Ja,
das Problem ist halt, viele Leute sagen ja dann im Umkehrschluss, ja, aber das gibt den Fans ja noch lange nicht recht und schon gar nicht gibt es denen irgendein Recht, dann irgendwas zu machen aus Prinzip. Ja, ist richtig, ja, weil dann ist es verboten und verboten ist verboten. Okay, kann man jetzt sagen, ja, die Polizei doch aber im Endeffekt recht. Sehe ich aber komplett anders. Ich glaube, das muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Und jeder, der schon mal im Stadion irgendwie bei einem Auswärtsspiel irgendwie auch zwischen die Fronten geraten ist oder vielleicht auch mal mit der Polizei unangenehmen Kontakt hatte, den er den er oder sie gar nicht haben wollten. Das ist schon wirklich sehr, sehr vielen Fans passiert, das weiß ich. Der weiß auch, wovon wir da reden. Ne? Und wir wissen ja, Ute, unsere liebe Ute, die ich an der Stelle mal grüßen möchte, die ganz lange bei uns im Fanclub Mitglied war, bei einem Auswärtsspiel gegen Düsseldorf letztes Jahr dann auch in so einen Pulk geraten ist und dann durften die sich da nicht wegbewegen, weil die Polizei alles abgesperrt hat und keiner wusste Bescheid, was geht jetzt ab und so. Und Ute und ihr Mann sind halt Rentner, das heißt, sie sind auch schon ein bisschen älter und ich finde, man muss da echt, die Leute müssen wissen, dass es einfach auswärts immer wieder zu Problemen kommt, die nicht mal immer unbedingt einen Auslöser haben und leider in den seltensten Fällen einen Auslöser haben, der allen bewusst ist. Also weil, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie unter der Brücke durchgehst, irgendeine Unterführung und da ist irgendwie einer gerade umgeklappt mit einem Kreislaufkollaps oder so, ja, Gott bewahre, dann kann ja jeder verstehen, dass die Polizei sagt, so, hier kommt jetzt keiner durch. Ne? Aber wenn das passiert, nur weil irgendwie 2, 3 Leute irgendwie eine Maske aufhaben, irgendwie oder einen Schal im Gesicht, weiß ich nicht. Aber wir wollen auch über das Spiel reden. Nicht nur über das davor, sondern auch über das Spiel. Und ich finde, Schalke hat ganz gut angefangen in den ersten Minuten. So, die haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie auch hochmotiviert aus der Winterpause wieder zurück sind im Liga-Alltag und wollten das Spiel gern an sich reißen. Wir wissen aber natürlich auch vom HSV, dass es die Stärke des HSV ist, den Ball lange zu halten und viel Ballbesitz zu haben. Man hat das aber, und das haben wir ja letztes Jahr auch schon mal gesehen, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war, aber erinnerst du dich, dass wir da schon mal der Meinung waren, so ey, man hat hier bewusst Ballbesitz aufgegeben und dem den Gegner quasi überlassen, um den Gegner auch ins Spiel zu bekommen, in dem Sinne, dass er sich bewegen muss, dass die Spieler offensiver nachdenken und nicht nur eben dieses defensive Tiefstehen haben.
Wir haben uns da in den vergangenen Wochen schon mal drüber unterhalten. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, bei welchem Spiel das gewesen ist. Ist ja auch nebensächlich. Also ich habe wirklich in den ersten 20 Minuten eigentlich so ein bisschen das Spiel gesehen, was ich erwartet habe. Beide Mannschaften auf Augenhöhe. Ich fand Schalke sogar in den ersten... Ja, beide Mannschaften auf Augenhöhe, ein Hin und Her. Mein Tipp war nicht umsonst ein 3-2. Und wenn Schalke da vielleicht so ein bisschen das Spielglück in der Anfangsphase hat oder Van der Bremt nicht so einen überragenden Tag hatte wie am Samstagabend, dann geht vielleicht mal so ein Ball rein. Schalke dazu über das ganze Spiel wie magnetisch vom Pfosten angezogen. Und deswegen hier und da an den richtigen Stellen auf jeden Fall Spielglück. Trotzdem hatte ich selten, also gerade nach diesen ersten 20 Minuten, nie so richtig das Gefühl, dass das irgendwie hinten mal eng wird, ja. Sondern das wirkte vom HSV wirklich sehr reif, sehr kontrolliert gespielt, bis auf 1, 2 Aktionen. Ja. Aber gut, die gehören halt auch zum Fußball einfach dazu. Ja, du wirst nie alles wegverteidigen können. Und da ist es dann clever vom HSV einfach gewesen, den ersten wirklichen Patzer der Schalker eiskalt zu nutzen, durch in Person von Manuel Feray oder Immanuel Feray. Und mit seinem ersten Kopfballtor in der zweiten Liga. Und der hat ja nun auch schon ein paar Zweitligaspiele gemacht.
Ja, endlich mal Kopfballtor. Immanuel Feray, also so frei darf der natürlich nicht stehen. Ja, ist völlig klar. Ganz schön, dass er den Torwart dem dann durch die Beine köpft, sogar glaube ich noch, ne, oder? Und damit, dass er 1-0 macht. Der war ja Mutterseelen alleine. Also als Schalker oder auch bei FIFA, da könnt ihr aber sagen, da wäre mein Controller geflogen.
Ja, und das ist ein gutes Stichwort, weil, da ist ja niemand neben dem im Strafraum. Ich habe mir die Highlights nochmal angeguckt vor der Aufnahme und da ist wirklich weit und breit kein Mann. Und wenn wir bei der Thematik sind, knappe Viertelstunde später, Benisch mit dem 2-0, Dompe tanzt an der Strafraumkante, ich glaube 2 Schalker aus. Spielt den Ball dann in die Mitte, Glatzel rutscht weg, wäre sonst vielleicht an den Ball gekommen und dann steht da Benisch, auch alleine. Also weit und breit kein Schalker Defensivspieler rund um unsere Leute. Und der schiebt den dann da ganz entspannt mit links rein. Und Wahnsinn. Also so gut Schalke sich davor präsentiert hat, so fahrig waren die da in der Abwehr.
Ja, definitiv. Und wenn man sich in Schalker Kreisen umhört, hört man wenig Gutes über Kaminski zum Beispiel. Ne? Also kann ich nicht beurteilen. Ich sehe ja nicht alle Schalke-Spiele, aber ja.
Ja, wobei viele jetzt sehr glücklich sind über Chulinov, der ja jetzt ausgeliehen ist mit Kaufoption. Nach dem HSV-Spiel wurde das ja bestätigt, ich glaube Sonntag früh oder so. Mal gucken, was das wird. Ich glaube nicht, im Gegensatz zu vielen HSVern, die dann in der Felddienst-Arena angefangen haben zu singen, dass Schalke in die dritte Liga absteigt, glaube ich nicht, dass das für den Verein so weit kommt. Aber
die Konstellation,
ich glaube auch, dass die mit dem
Also die Konstellation,
ich glaub, dass die mit dem Aufstieg nicht
schon scheiße werden.
Ja, das stimmt. Lass die vorübergehend auch mal auf den Abstiegsplatz meinetwegen landen. Aber ich glaube, die werden sich am Ende der Saison irgendwo auf dem 12., 11. Platz fangen. Ja. Nur mit dem Aufstieg wird das wohl nichts mehr.
Ja, das glaube ich auch. Und wie ihr vielleicht gerade merkt, das muss man jetzt einfach einmal eben dazu sagen, das Internet hier gibt irgendwie den Geist auf. Wir hatten jetzt eben schon einmal schnell einen Aussetzer und wir sind auch nicht mehr ganz synchron irgendwie, was hier das gesprochene Wort angeht. Deswegen müssen wir mal nur mal gucken, dass wir uns jetzt möglichst wenig irgendwie gegenseitig ins Gehege reden. Am Ende des Tages muss man sagen, ich war vom HSV überzeugt. Giramos hat 100% Zweikämpfe gewonnen. Ambrosius, glaube ich, mehr oder weniger auch. Van der Bremt einen ganz, ganz starken Tag auch erwischt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe im Vorwege des Spiels nun witzigerweise gar nichts mehr von den von unseren Followern, von den Fans des HSV gehört, was unsere mutmaßliche Auswärtsschwäche der Hinrunde angeht. Denn da merkt man mal, was so eine Pause macht. Ja, nicht nur mit unseren Köpfen, sondern sicherlich auch mit den Köpfen der Spieler, der Trainer, der Verantwortlichen. Diese Auswärtsschwäche aus der Hinrunde, die war vorm Schalke-Spiel, zumindest in den Kreisen, die ich gelesen habe, nicht vorhanden.
Ja, stimme ich dir zu. Wobei der Fokus natürlich auch wieder so ein bisschen auf Rückrundenauftakt, Spitzenspiel, also der war so ein bisschen losgelöst und du hast natürlich auch recht in dem Sinne, dass so eine Rückrunde nach dem Wintertrainingslager, das ist auch schon so ein kleiner Restart, deswegen, aber ich würde das jetzt alles nicht nach einem Spiel so hochhängen. Kiel hat am Freitag verloren, zu Hause gegen Braunschweig. Wir haben jetzt eine gute Ausgangsposition für die nächsten Wochen uns geschaffen. Trotzdem fehlt mir so scheinbar ein bisschen das, was viele HSVer haben, so nach dem Motto, Kiel gewinnt jetzt kein Spiel mehr und der HSV einfach alle. Dann ist uns ja Platz 2 nicht mehr zu nehmen. Und ich denke mir so, wir haben ein gutes erstes Spiel gemacht gegen Schalke. Das Problem ist ja, dass wir viel zu selten unsere gute Leistung bestätigt haben über mehrere Wochen. Und darauf kommt es jetzt an, dass wir an einem Spieltag unser gutes Gesicht zeigen können. Das weiß ich zumindest auch. Und ich glaube auch, dass Kiel nicht jedes Spiel jetzt verliert.
Ja,
als Beispiel.
Ja, ich glaube auch das Gleiche bei den Heinis vom Stadtteil. Ich glaube, auch da wird man nicht jedes Spiel verlieren. Ich glaube schon noch, dass beide Vereine ihren Einknicker noch vor sich haben. Und da wird es natürlich auch an dem sein, was beispielsweise Borussia Dortmund immer gerne über den FC Bayern sagt. Wenn die stolpern, dann müssen wir da sein. So, das sind sie selten. Ich hoffe einfach mal, dass der HSV das besser macht und dass der HSV einfach auch mal dieses Jahr mal da ist, wenn die beiden Vereine, die da aktuell oben mit uns stehen, wenn die stolpern, darauf wird es ankommen. Und natürlich das, was du gerade schon gesagt hast, man muss seine eigene Leistung jetzt einfach mal bestätigen. Im Heimspiel gegen den KSC dürfte es ein bisschen einfacher sein, als wenn man im Wildpark wäre, denke ich schon. Volkspark ist, glaube ich, ausverkauft gegen den KSC oder zumindest mehr oder weniger ausverkauft. Es wird also wieder voll, es wird bestimmt wieder ein geiles Spiel. Ich freue mich sehr aufs Stadion. nach der ganzen Winterzeit und ja, ich sehe dem positiv entgegen und glaube auch, dass wir das hinkriegen.
Ja, die Leute haben Bock auf den HSV, der HSV macht Bock und die Pause war jetzt ja auch lange genug. Nichtsdestotrotz, ich glaube, gegen Karlsruhe, das sind halt immer irgendwie eklige Spiele, weil Karlsruhe gegen den HSV natürlich immer nochmal doppelt motiviert ist. Deswegen da mal gucken, wäre ideal, wenn wir da auch die nächsten 3 Punkte einfahren können, weil das Auswärtsspiel in Berlin, zu Hause gegen Hannover, auswärts in Rostock, wobei ich da fast sagen würde, ich glaube, das Auswärtsspiel, das Heimspiel gegen Hannover wird von denen das Einfachste, einfach so von meinem Bauchgefühl raus. Ja, sicherlich ist Rostock irgendwie weit weg vom Schuss aktuell als Beispiel, aber das sind halt einfach Spiele, da sind die gegnerischen Mannschaften gegen den HSV einfach nochmal ein bisschen mehr motiviert als gegen Nürnberg oder so.
Ja, ja, ja. Alle Mannschaften wollen den HSV schlagen. Natürlich willst du generell immer jedes Spiel gewinnen als Team im Leistungssport, ist auch völlig klar, aber gegen den HSV sind viele dann auf jeden Fall immer noch mal ein bisschen extra motivierter. Ja, ich würde aufgrund der Technikprobleme jetzt gucken, haben wir noch irgendwas auf dem Zettel jetzt? Also abgesehen davon, dass es jetzt am Wochenende endlich auch wieder im Volkspark losgeht.
Nee, tatsächlich nicht. Wir hatten im Vorfeld ja auch nur den Transfer praktisch. Mehr hat der HSV ja auch noch nicht getätigt. Und das Schalke-Spiel. In der Hinsicht sind wir praktisch durch.
Gut. Habe ich noch irgendwas? Nee, ich habe glaube ich auch nichts mehr. Guckt euch auf jeden Fall nochmal unseren Videopodcast mit Muchel und Gato an. Lasst da einen Daumen nach oben da und ein Abo. Denn dann können wir sowas in Zukunft auf jeden Fall öfter machen. Guckt euch auch unbedingt das Video von den Eisbademeistern an. Das war durchaus lustig. Und ja, dann seid gespannt auf die Spieltagsprediction am Wochenende vor dem Spiel gegen den Karlsruher Sportclub. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei dir, Max. Freue mich, dass wir das trotz der Technik irgendwie dann doch wieder hingekriegt haben. Und ja, euch allen eine schöne Restwoche. Und wir sehen bzw. hören uns am Sonntag. Nur der HSV.
Ciao, ciao.